Willkommen im Ofenstübchen. Sie erwarten hier Jelte und Jonte mit
einschlagenden Themen, die Sie brennend interessieren.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus dem Ofenstübchen. Mein Name ist Jelte und neben mir sitzt Jonte. Jonte, wie geht's dir heute?
Mir geht's heute eher nicht so gut, aber ich glaube, das interessiert keinen von unseren Zuhörern. Deshalb kommen wir direkt zum Thema. Heute haben wir uns ein eher ernsteres Thema ausgesucht. Wie viele von euch wissen, wurden am 6. und 9. August 1945 zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Dabei starben laut Schätzungen bis zu 250.000 Menschen.
Fakt ist, die meisten Menschen starben erst an den Spätfolgen dieses Abwurfs. Nur ein kleiner Teil dieser Menschen starb direkt bei der Explosion.
Diese nennt man Hibakusha. Zu diesem Thema haben wir uns zwei wunderschöne Expertinnen ins Studio geholt, die uns näher über die Hibakusha informieren werden.
Ja, dazu begrüße ich einmal Sina und Frauke. Hallo.
Hallo.
Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen und danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, ihr habt das Thema ja gerade schon mal richtig angesprochen. Die Explosion am 6. August, in der 70.000 bis 80.000 Menschen gestorben sind und ja, eben auch mit den Spätfolgen dann noch am Ende 90.000 bis 166.000 Menschen.
Ja, genau. Die Personen, die den ganzen Angriff überlebt haben, heißen Hibakusha. Und was man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen kann, ist, genau als die Explosion stattfand, sind die Leute, die sich im Stadtkern befanden, extrem schnell verbrannt. Und durch die extreme Hitze haben sich Schattenrisse von den Personen in den stehen gebliebenen Häusern gebildet. Und
kann man diese Schatten auch heute noch in den Häusern sehen?
Ja, genau. Also aus Gedenkzwecken sind einige Wände noch stehen geblieben. Und da kann man auch heute noch gut sehen, wie die Leute da standen zu dem Zeitpunkt, als die Bombe eintraf.
Und diese wurden auch nicht überstrichen?
Die wurden nicht überstrichen. Die kann man rein theoretisch heute auch noch besichtigen.
Hatte die Bombe denn noch andere Einflüsse, die bis heute noch gelten?
Ja, das kann am besten meine Kollegin einmal erklären, die neben mir sitzt.
Ja, genau. Ich glaube, dafür könnte ich einmal nochmal den Begriff Hibakusha erklären. Und zwar sind das eben jene Menschen, die den Abwurf selbst zwar überlebt haben, bei denen aber aufgrund der, wenn auch geringen, aufgenommenen Strahlendosis später dann auch mit Erkrankungen oder auch Todesfällen, vor allem durch Krebs, zu rechnen gewesen ist. Ja, also was man bis heute auf jeden Fall noch merkt, sind dann eben die Diskriminierung der Opfer, gerade auch infolge von mangelndem Wissen über die Strahlenkrankheit, von der viele Menschen eben glaubten, dass sie vererbbar oder sogar ansteckend sei.
Wusste denn damals wirklich niemand genau Bescheid über die genauen Folgen der Strahlung?
Nee, genau, das war halt das Problem. Dadurch, dass keiner wusste, was wirklich mit den Strahlen passiert im Körper und ob das Ganze vererbbar ist, haben sich halt auch viele entschieden, einfach gar keine Kinder mehr zu kriegen danach, weil sie Sorgen hatten, dass die Kinder halt auch mit einer Strahlenkrankheit zur Welt kommen würden und halt nicht gesund sein würden.
Was man dazu sagen könnte, ist aber dann eben auch, dass die häufigsten Langzeitschäden eben solche sind wie Schilddrüsenerkrankungen, Tumore oder Zysten. Und dazu kommen eben häufig auch psychische Störungen, denn nach dem Bombenangriff verfielen viele Überlebende aufgrund ja eben familiärer oder gesellschaftlicher Verluste in eine Art Lethargie oder entwickelten wegen des eigenen Überlebens Schuldgefühle. Und bei der Gründung eigener Familien war zunächst unklar, ob dann eben die Kinder ohne diese Erkrankungen zur Welt kommen würden.
Du sagst viele, also gab es auch Hibakusha, die davon keine oder Menschen, die keine Folgen davon getragen haben?
Nicht, dass wir wüssten. Also es gibt natürlich welche, die eine sehr, sehr geringe Strahlenkrankheit oder Strahlendosis nur abbekommen haben. Aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass die meisten eine Krankheit davon getragen haben.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dass manche halt weiter entfernt waren von der Stadtmitte, wo die Explosion stattfand, weswegen die dann näher dran waren, halt stärkere Konsequenzen erlitten.
Ja, genau.
Ich hatte letztens mal ein TikTok gesehen über einen Mann, der angeblich beide Atombombenabwürfe, einmal über Hiroshima und über Nagasaki, überlebt haben soll. Wisst ihr dazu genaueres?
Ja, das ist richtig. Und zwar ist das Tsutomu Yamaguchi, der am 6. August wegen beruflichen Gründen in Hiroshima sich aufhielt und dort eben die Explosion etwa 3 Kilometer vom Hypozentrum, also eben vom Einschlagsort, entfernt war. Er kehrte dann am 8. August in seinen Heimatort Nagasaki zurück und überstand einen Tag später die zweite Explosion, erneut etwa 3 Kilometer vom Hypozentrum entfernt. Zusätzlich wurde er in beiden Fällen ionisierter Strahlung ausgesetzt und er war einer von 9 bekannten Überlebenden, die bei beiden Explosionen jeweils in der Nähe des Bodennullpunkts waren. Und er ist auch eben der einzig jemals behördlich anerkannte doppelte Hibakusha, wie ihn viele nennen. Was vielleicht noch nennenswert ist, dass er sogar bis 2010 überlebt hat.
Ja, danke Sina und Frauke.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat uns sehr gefreut.
Ja, es war wirklich sehr schön, uns zu unterhalten und über das Thema mal zu reden.
Das finde ich auch. Tschüss, gute Heimreise. So, nach diesen 2 Bombenabwürfen, die übrigens die einzigen jemals im Krieg verwendeten Atombomben waren, war der Zweite Weltkrieg so gut wie beendet. Ende 45 war das. Danach zog aber die Rivalität von Russland und Amerika den Kalten Krieg mit sich, welcher über verschiedene machtpolitische Handlungen ausgetragen wurde. Es war eher ein Rüstungskrieg. Und unter anderem waren ein großer Bestandteil dieses Eindruckmachens das Testen von nuklearen Waffen.
In den 80er Jahren hat sich dann eine Friedensbewegung vor allen Dingen auch gegen Atomwaffen entwickelt. Und dazu haben wir 2 Experten eingeladen, einmal Ole und einmal Nils. Die werden uns dazu jetzt Weiteres sagen.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo. Ja, also zu der Friedensbewegung. Die Angst vor Atombomben war eigentlich schon seit dem Abwurf auf Hiroshima und Nagasaki da. Es gab in den 50er Jahren schon einige Schlüsselmomente. Unter anderem, es gab im Deutschen Bundestag einige Meinungsverschiedenheiten, da darüber geredet wurde, ob Deutschland auch in die atomare Aufrüstung einsteigt. Darunter waren auch viele Kritiker, Atomphysiker und Nobelpreisträger, darunter auch Otto Hahn. Der wird als Vater der Kernchemie bezeichnet, da er hat auch maßgeblich zur Entwicklung der Atombombe beigetragen. Jedoch hat er nach den schrecklichen Ereignissen vom 6. und 9. August seine Meinung grundlegend geändert und zählte ab dann zu einem der größten Zweifler und Kritiker der Atombombe.
Also habe ich das richtig gehört? Also der Entwickler der Atombombe hat sich am Ende doch gegen die Atombombe gestellt praktisch.
Ja, also er war ja in erster Linie Kernchemiker und hat, ich glaube, das Elementarium entdeckt und hat halt nur zur nuklearen Spaltung, zu dessen Entwicklung beigetragen. Ich glaube, es war nie in seinem Sinne, eine solche Waffe zu erschaffen. Und ja, in den 80er Jahren, die Friedensbewegung nahm dann fing in den 70er Jahren an, als die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert ist und der damalige Präsident von Amerika, Ronald Reagan, hat dann eine Politik der Stärke angekündigt und man kehrte zurück zu der Vorstellung eines gewinnbaren Atomkrieges. Das bedeutet, man kann sich vorstellen, es war sehr angespannt, die Lage zwischen Ost und West und auch in Deutschland, und das, was dann sozusagen, ja, das fast zum Überlaufen gebracht hat, war der NATO-Doppelbeschluss von 1979. Bei dem sollte die NATO versuchen, mit dem Warschauer Pakt zu verhandeln. Und sollte das schiefgehen, sollte die Sowjetunion zum ersten Mal atomare Mittelstreckenraketen des Typs Pershing II und Cruise Missile in Deutschland stationiert werden. Und das war natürlich schrecklich für die Leute.
Ja, sehr interessant. Also gab es dann große Demonstrationen? Wie wurde das denn ausgetragen, diese Empörung darüber?
Ja, also es war in der allgemeinen Öffentlichkeit stand die natürlich die Forderung, das nicht durchzuführen und atomar komplett abzurüsten, weil die Menschen natürlich wussten, was damals passiert war. Und es gab in Bonn, der damaligen Hauptstadt, der BRD, am 10.10.81 eine Kundgebung, bei der insgesamt 300.000 Leute teilgenommen haben. Und ja, 1983 nahmen insgesamt 700.000 Menschen in Deutschland an verschiedenen Aktionen teil. Also das war sozusagen das aktivste Jahr.
In Deutschland ist ja praktisch Ost und West aufeinander getroffen durch die Teilung in BRD und DDR. Wie war das denn in Deutschland, zum Beispiel in der DDR?
Ja, also das ging Ende der 70er Jahre los. Ole hat es ja gerade schon mal angesprochen mit den 20er Atomraketen und dem Pershing 2. Das hat die DDR-Gesellschaft auch ziemlich eingeschüchtert und die wurden sowieso immer mehr militarisiert durch zum Beispiel die Ausbauung der Wehrpflicht. Innerhalb der evangelischen Kirche bilden sich dann halt so Gruppen ab. Da waren zum Beispiel die Friedensdekaden 1980 und die bestanden zu einem großen Anteil aus Jugendlichen. Und da wurde auch ganz schnell ein Symbol entwickelt, das sogenannte Schwerter zu Flugscharen. Das bildet einen sowjetischen Bildhauer ab und bedeutet für sie einfach nur ein Zeichen des Friedens, ein Zeichen halt einfach zu setzen ihrer oppositionellen Haltung. Das wurde dann in der rebellischen Jugend sehr schnell angenommen. Und das handelte sich erst nur um einen textilen Aufdruck. Deswegen wurde es laut DDR-Gesetz auch nicht, es wurde nicht gefahndet, es konnte nicht bestraft werden, aber mit ziemlich viel Druck und ziemlich viel Erpressung auf teils der DDR-Regierung haben sie es geschafft, dieses Zeichen von den Straßen zu vertreiben. Und die Jugendlichen trugen anstatt dem Symbol zum Beispiel ein Loch am Arm oder einen roten Kreis, dort, wo ihnen dieses Symbol von einer autoritären Person zum Beispiel rausgeschnitten wurde.
Also haben versucht, anders auch noch irgendwie Symbol zu zeigen gegen diese Entscheidung.
Du kannst Jugendlichen ja nicht verbieten, ein Loch am Arm nicht zu tragen oder einen roten Kreis hier da reinzumachen. Das ist ja, die wollten halt wirklich einfach ihre oppositionelle Haltung wirklich zeigen.
Ja, das war ja ziemlich, also war ja ziemlich viel los in den 80ern, auch vor allem in der Jugend. Also das hat sich ja, also heute, merken wir da heute noch was von? Was sind denn die, gibt es Überbleibsel dieser Bewegung?
Ja, also mit dem Fall der DDR, mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung war in Deutschland die Spannung ja erstmal weg. Also die Leute waren erleichtert und kurz darauf ist ja auch die Sowjetunion hat sich aufgelöst. Damit war so diese große Gefahr eines atomaren Krieges ja erstmal weg und die Lage hat sich entspannt. Aber heutzutage gibt es natürlich noch jährlich die Ostermärsche, die auch immer zu einem passenden Thema sind. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dieses Jahr war es auch zur Abrüstung. Ich weiß gerade den genauen Slogan nicht mehr. Und was als sehr große Errungenschaft der Friedensbewegung in der BRD gesehen werden kann, war, dass die Partei Die Grünen in den Bundestag eingezogen sind, weil sich, ja, die Partei konnte sich letztendlich nur durch diesen Willen zur, zum Frieden und zur atomaren Abrüstung bilden und so viele Stimmen sammeln. Und man hatte ursprünglich Angst, dass die Partei natürlich auch von Lobbyismus gefährdet wird und nicht mehr für das eintritt, was sie versprochen haben. Aber dadurch, dass sie, wenn sie gerade nicht mitregiert haben, in der Opposition saßen und immer gegen die gegen die Regierung in Punkten, bei denen sie menschenrechtlich und auch umwelttechnisch nicht mit einverstanden waren, gegengehetzt haben, kann man das schon als sehr, sehr großen Erfolg sehen.
Danke sehr.
Ja, das waren Nils und Ole. Danke fürs Herkommen.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, kein Thema.
Gute Heimreise.
So, das war's auch schon wieder. Das waren zwei sehr interessante Gespräche. Wir hoffen, konntet was mitnehmen.
Nahelegen möchte ich allen Zuhörern, auch Themen betreffend, noch die zwei Lieder. Also einmal 99 Luftballons von Nena, ist bestimmt einigen bekannt. Und noch Vamos a la Playa.
Und Späti von Jizzes.